Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur 34. Episode im Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Dennis, ich muss mich ein bisschen revidieren zu unserer letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, wo wir uns beide so etwas despektierlich über die Behandlung des Gehirns ausgetauscht haben. Wir waren so ein bisschen kritisch, ob man das alles irgendwie hinkriegt, ob wir das Gehirn palpieren können und ob das einen Einfluss darauf hat. Ich hatte ja dieses Fallbeispiel gebracht mit dem Kind, was danach der Behandlung sprechen gelernt hatte. Ich hatte jetzt diese Woche zwei Fallbeispiele, wo zwei Damen nach der Behandlung der Hypophyse, wo ich gedacht habe oder wo ich versucht habe, die Hypophyse über die SSB und über das Ausfrontale zu behandeln, in einer geistigen Verwirrung abgedriftet sind. Okay. So sehr, dass die Arbeitskolleginnen gefragt haben, ob die Drogen genommen haben oder so. Also Gedächtnisaussetzer, geistige Verwirrung und so. Es scheint zu funktionieren. Es war nicht das Outcome, was ich halt favorisiert habe, was ich haben wollte. Okay. Aber es hatte einen Effekt.
Ja, okay. Seitdem, dass wir mit unserer Arbeit einen Effekt auf das Gehirn haben können, das ist, sei ja unbenommen. Dass du aber mit deinen Fingern durch die Furchen der Hirnrinde palpieren kannst, das steht noch auf dem anderen Blatt. Also sag mir nochmal Bescheid im Podcast, wenn du das hinbekommen hast.
Ja, und man muss auch sagen, die Hypophyse ist ja sehr weit innen drin gelegen auch. Ne? Ist ja nicht so, dass es der Frontallappen ist, der relativ weit an der Oberfläche ist. Die ist ja mehrfach da eingebunden in der Tiefe der Sella Turcica da unten drin. Ne? Ziemlich zentrales Ding. Mhm. Und super wichtig für den ganzen Hormonkreislauf, muss man ja auch sagen. Ja. Und ich habe mich da noch an eine Anekdote aus meiner Studienzeit im Bachelor erinnert. Da war so, erste Vorlesung, ich dachte so, yeah, jetzt, mir kommt, ich komme hier als Dr. Stechmann raus, mache ja die geilen klinischen Studien und so. Und erste Vorlesung, Professorin kommt, macht eine Kennenlernrunde. Was sie macht, ist, dass sie Tarotkarten austeilt. Ja, habe ich auch gedacht.
Was hast du denn gezogen? Oh Mann.
Genau, was ich gezogen habe, ist der sogenannte Gehängte. Das ist diese Figur, die über Kopf hängt, an einem Fuß aufgehangen ist. Und das Bein knickt so ab, das sieht dann aus wie eine Vier oder wie dieser Patrick Faber-Kubis-Test, ne? Dieses Viererzeichen. Jetzt wird's wirklich wild hier, ne? Interessanterweise, am Ende des Studiums haben wir das nochmal Revue passieren lassen. Und dann sagte die Professorin so, ja, Herr Stechmann, das Bild des Gehängten, das passte sehr gut zu Ihnen. Sie sind nämlich sehr gut in der Lage gewesen, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Ne? Ich war am Anfang so der Typ so, ja, wir brauchen mehr Studien. Warum machen wir keine Studien? Ist doch easy, Mann. Wir brauchen dies, wir brauchen das und so. Bis ich dann gemerkt habe, ah, so ist das. Es ist gar nicht so einfach und so. Ne? Und schwierige Geschichte. Und deswegen, das zieht sich auch so ein bisschen durch mein Leben, durch immer wieder von meinen Meinungen abzuweichen und Perspektivwechsel zu vollziehen. So jetzt auch jetzt zur Behandlung des Gehirns. Ich werde jetzt der neueste unblutige Hirnchirurg, der Beeinflusser der SSBs, der Hypophysen, Hypothalamiden rund um den Globus.
Heieiei. Das lässt mir jetzt eine neue Perspektive auch auf dich wieder erscheinen.
Ja. Man soll sich ja hohe Ziele setzen, nicht wahr? Dass ja, man sich stimmt. Ziele setzen soll und so.
Das erinnert mich gerade an eine Bestrebung von ein paar Leuten, die nennen sich Aura-Chirurgen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal benannt habe. Die schneiden einfach schlechte Gedanken und schlechte Ideen aus dem Menschen raus über irgendwelche Hypnose-Techniken, frag mich nicht. Und wenn die Aura-Teile, die da schlecht waren, rausgeschnitten sind, dann wird's wieder besser und nichts hält dich mehr auf und du wirst finanziellen Reichtum erlangen. Klaas, also.
Klingt genauso gut, ja.
Klaas der Gehängte. So wird jetzt der neue Spitzname für dich sein. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich hatte diese Woche auch einen interessanten Fall, und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Heilpraktikerprüfung erinnern kannst, und da hat man ja einen wahnsinnigen Katalog von irgendwelchen Krankheitsbildern genannt, wo man sich so dachte, das habe ich ja noch nie gehört, wer soll sowas denn haben und was soll denn hier passieren? Und mir ist es jetzt wieder untergekommen, dass ein Mensch zu mir kam mit einem sogenannten Morbus Hirschsprung. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist. Ich dachte, ah ja, ja, das hast du schon mal in dem Rahmen gehört, und habe mir das nochmal erklären lassen von ihm. Er sagte, als Säugling hatte er ein Megakolon, also Hirschsprung ist eine Fehlanlage des enterischen Nervensystems, also sprich des Nervensystems, was für die Kontraktilität und die nervale Versorgung des Dickdarms verantwortlich ist. Und wenn dann im Säuglingsalter Nahrung oder Stuhl da entlang zieht, wird das nicht adäquat weitergeleitet und dann bläht das an diesen Regionen auf und dann kann es ein sogenanntes Megakolon geben. Und dieser arme Mensch ist dann als Säugling 7-mal großflächig im Bauchraum operiert worden und demnach sah der Bauch auch verzogen aus, weil er dann im Zuge des Wachstums da sind die adhesiven Narben nicht adäquat mitgewachsen und so weiter und so fort. Und siehe da, heute hat er untere Rückenschmerzen. Und da war der Weg für mich als Osteopath natürlich naheliegend, mich da in den Bauchraum zu stürzen und da versuchen zu mobilisieren. Das hat ihm sehr gut getan und er war sehr happy. Und da dachte ich, ja, Hirschsprung, das wäre doch nochmal was für die Kategorie, was Menschen so alles haben können. Und das wollte ich nochmal eben zum Besten geben. Hattest du schon mal irgendwie Kontakt mit Menschen mit Hirschsprung?
Ja, sehr wahrscheinlich. Wir hatten mal einen Säugling in der Praxis, den hatte ich einmal behandelt und dann meine liebe Kollegin Maren Holz bei mir in der Praxis. Säugling, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Diagnose war. Auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt, wo er noch in Behandlung war, bei uns der Verdacht auch da, ne? Und halt auch starke Verdauungsprobleme, die sich auch durch unsere Behandlung nicht so richtig gebessert haben. Also es wurde besser, aber es wurde nicht wirklich gut. Und da war nochmal die Diagnosestellung im Hintergrund. Ja, von daher ist es selten, aber es kommt vor. Und das ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, weil es halt eben auch zu diesem, ja, toxischen Megakolon führen kann und da, ja, lebensbedrohlich sein kann auf jeden Fall und sich auch durch das ganze Leben ziehen kann.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxis Software Lemniscus. Lemniscus mit C.
Yes. Das war eine Geschichte, die interessant war. Dann, wenn du jetzt gerade gut sitzt, habe ich noch eine etwas ausführlichere andere Patientenanekdote, die mir über mehrere Wochen widerfahren ist. Die würde ich auch ganz gerne mal zum Besten geben, weil das mit Sicherheit für viele junge Kolleginnen und Kollegen auch nochmal eine interessante Geschichte ist, sagen wir es mal so. Und zwar hatte ich vor mittlerweile ungefähr 2 Monaten einen Patienten bei mir, den ich schon länger kenne und auch regelmäßig betreue. Ein richtig sportliches Kerlchen, der Crossfitter ist. Das heißt, die Crossfitter, die geben sich ja beim Sport immer richtig, powern sich aus.
Die geben sich richtig, ja. Das ist so, kann man so hinstellen. Ja.
Demnach ist er auch ein wirklich kräftiges Kerlchen, breite Schultern, langer Bart, komplett die Arme zu tätowiert und ist gut drauf, ein stabiler Typ, würde man so sagen.
Und auch überhaupt nicht Klischee eines Crossfitters. Reebok-Schuhe, kommt mit Kreideflecken am Hemd. Ja,
genau, mit der Bauchtasche und so, genau. Irgendwelche Crossfit-Shirts und so, ja, genau. Und wie gesagt, ein Veteran, also der ist schon lange, lange dabei. Und ja, er kam dann zu mir wegen anhaltender Einschränkungen der Schulterbeweglichkeit rechts, ging nicht gut in die Streckung nach oben. Und jetzt neuerdings diagnostiziertem Bandscheibenvorfall C6, C7, der aber soweit keiner weiteren Therapie zu dem Zeitpunkt bedurfte. So, dann habe ich mich so ein bisschen auf die Schulter gestürzt und versucht, da die Defizite zu finden. Und die Crossfitter arbeiten natürlich viel über dem Kopf und machen viele Klimmzüge und dergleichen. Und demnach habe ich mir das Spiel zwischen Schulterblatt und Oberarm angeschaut und habe viel axillär gearbeitet. Und da auch relativ viel gefunden, gerade so unter dem Schulterblatt, zwischen Schulterblatt und Rippen. Das Spiel habe ich richtig ausgekratzt, sage ich mal, und da Gradzahl für Gradzahl rausgeholt und ein bisschen oben auf der Schulter auch mit FDM, also so faszialen Techniken, versucht, so die Gleitschichten wieder hinzubekommen. Habe aufgrund des Bandscheibenvorfalls keine Manipulationen gemacht, keine Wirbelsäulenmanipulationen. Und war ansonsten vielleicht oben noch auf dem Delta. So weit, so gut.
Musstest du dich aber ziemlich zurückhalten, oder? Keine Manipulation zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade die Crossfitter lieben es auch meistens, manipuliert zu werden. Und er war schon, glaube ich, schon fast enttäuscht, dass ich da jetzt im umliegenden Gebiet nicht so drangegangen bin. Long story short, am Ende der Behandlung waren wir mit der Schulter Beugung mit der Flexion so weit wie lange nicht mehr. Das war wirklich gut. Und im Verabschieden sagte er so, komisch, merke jetzt so ein bisschen meinen Ellbogen. Und da habe ich gesagt, ja, schau mal, wird sich schon wieder einruckeln. Und dann ist er von dann. Und am nächsten Tag kriege ich eine Mail. Dennis, ich weiß nicht, ich wollte noch mal kurz fragen, ich war jetzt nochmal beim Sport danach, also der ist auch Crossfit-Trainer und er sagte, boah, der Ellbogen tat so weh und ich kann meinen Arm in der Ellenbeuge kaum beugen und strecken und ich kriege gar keine, noch nicht mal eine leichte Kettlebell angehoben und normalerweise spricht er über ganz andere Gewichte so, ne? Und außerdem ist es so, dass der Oberarm in der Nähe des Ellbogens total dünn ist und oben, da wo der Trizeps ist, ist eine dicke, große Beule und der Ellbogen tut weh. Hast du eine Idee? Und ich dachte schon so, was ist denn hier los? Komisch.
Ruptur?
Ja, schick mir doch mal eine Aufnahme. Dann hat er eine Aufnahme geschickt und es war tatsächlich, es sah 1A, was würdest du denken, was ich gedacht habe?
Ja, Ruptur halt, hätte ich jetzt so gedacht.
Genau,
ne?
Vom Trizeps in dem Fall. Also ja. Trizepssehnenabriss am Ellbogen. Ellbogen tut weh, Trizeps ist hochgerutscht im Verlauf Richtung Delta. Das war auch meine Idee.
Ja.
Schwellung, Schmerz, Schwäche,
genau,
oder so.
Bewegungseinschränkung, ja, spricht alles dafür. So, ja, scheiße, keine Idee. Also da in dem Ellbogenbereich war ich gar nicht direkt, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwie den Muskel so angemacht, dass der so gefeuert hat, dass die alte poröse Sehne sich dann vom Acker gemacht hat. Und naja, dann ist er in die Uniklinik gefahren, Notfallaufnahme am Wochenende. Die haben alle möglichen Tests gemacht und auch sowohl neurologisches Konsil als auch Röntgen als auch Sonografie, und die Trizepssehne war astrein zu sehen, war normal an Ort und Stelle. Ellbogenschmerzen, man hat keine Ahnung, und hat ihn mit einem Voltaren-Salbenverband wieder nach Hause geschickt.
Was auch sonst, ja, in den führenden Unikliniken der Welt.
Ey, ja. Leute, holt euch nichts am Wochenende und fahrt dann in die Notfallaufnahme. Da sind wirklich ganz frische, junge Ärzte, die da abgestellt werden. Anyway, die auf jeden Fall, somit waren jetzt schon mal einige Sachen vom Tisch, dachte ich. Und er ist dann so, das Wochenende habe ich dann auch nichts mehr gehört, und nächste Woche haben wir dann wieder telefoniert und sagte, ja, ich war jetzt beim niedergelassenen Arzt, mein Ellbogen ist auch nochmal dick und warm geworden, und ich habe eine Schleimbeutelentzündung im Ellbogen. So habe ich mich wieder gefragt, was Schleimbeutelentzündung, da habe ich überhaupt nicht lokal gerieben. Hab viel nachgedacht, und es ist wohl so hochgegangen, dass er auch gar nicht mehr pennen konnte. Und dann hat der Orthopäde ein Quadrat rund um den Ellbogen gezeichnet auf den Arm und hat gesagt, du kriegst jetzt hier Antibiotikum, und wenn die Schwellung morgen über das Quadrat weiter sich hinaus bewegt hat, dann müssen wir den Schleimbeutel rausoperieren. Okay, ich mir schon gedacht, scheiße, was habe ich da veranstaltet? Weil es ist wirklich unmittelbar nach meiner Behandlung losgegangen. Aber antibiotische Behandlung des Ellbogens, komisch, was soll ich da irgendwie angerichtet haben, dass da jetzt Bakterien eine Rolle spielen. Anyway, nächsten Tag, wir telefonieren wieder. Antibiotikum hat hervorragend angeschlagen, der Ellbogen klingt ab, es muss nicht operiert werden. Das heißt, es war wahrscheinlich irgendwie schon eine Verkeimung im Arm rund um den Ellbogen, den Schleimbeutel oder die Kapsel angesiedelt. Und meine Idee war dann, dass ich in den Achseln durch meine Behandlung das Lymphsystem und somit das Immunsystem so angefacht habe, dass die Tabula Rasa gemacht haben und gesagt haben, hey, hier im Schleimbeutel gibt's was zu tun. Das holen wir uns, und demnach ist der Schleimbeutel reaktiv warm geworden. Was jetzt aber immer auch noch war diese Delle am Oberarm, in der Schulter. So, damit ist er dann nach ein paar Tagen zum Neurochirurgen gegangen, weil der niedergelassene Orthopäde gesagt hat, ja, das war jetzt bestimmt irgendwie wegen dem entzündeten Schleimbeutel, dass da irgendwie reaktiv der Muskel sich verzogen hat. Also, aber es war auch irgendwie ein bisschen spooky, keiner wusste so richtig, was los war. Der hat dann nochmal ein MRT gemacht und hat gesagt, ja, der Bandscheibenvorfall hat sich nochmal verschlechtert und wir müssen jetzt nochmal die Bandscheibe ran, oder wir müssen überhaupt erstmal an die Bandscheibe ran. Sprich, dann ist er an der Bandscheibe operiert worden tatsächlich, und es stellte sich raus, dass die Austrittsstelle für Nerv C6, C7 schon relativ verkalkt und verknöchert war und der Nerv wirklich am seidenen Faden hing sozusagen. Und somit hat man jetzt die Bandscheibe rausgenommen, einen Spacer, also so einen Platzhalter da reingesetzt und mit Schrauben befestigt und dem Nerv so wieder Platz gegeben. Und dadurch ist jetzt auch die motorische Fähigkeit, den Trizeps zu versorgen, wieder da. Und er fängt jetzt gerade wieder an, das Ganze so ein bisschen aufzutrainieren. Verrückterweise waren die anderen Versorgungsgebiete von C6, C7, also in Richtung Hand- und Armtests und so, das war alles negativ. Also sprich, es war alles ohne Befund. Es war nur der Trizeps, der ausgefallen war. Und ja, dann war er jetzt vor ein paar Tagen nochmal bei mir und wir haben viel darüber gesprochen, und ich habe noch mal ein paar Dinge mobilisiert und behandelt, aber muss auch fairerweise sagen, bin jetzt natürlich auch vorsichtig, wenn man mal so eine Geschichte mit jemandem hatte. Der Ellbogen war nämlich auch noch warm und der Schleimbeutel war auch noch ein bisschen dick und ich dachte, da fange ich jetzt nicht an, nochmal wieder das ein bisschen hochzutriggern. Und es hatte jetzt die Konsequenz für ihn, dass er sich jetzt so auch für die Thematik interessierte, dass er jetzt noch eine Ausbildung zum Sporttherapeuten angefangen hat wegen dieser ganzen Geschichte. Und wir uns jetzt nochmal viel fachlich ausgetauscht haben, was dann jetzt wo alles passiert ist und wie das dazu kam. Und unterm Strich war es sehr wahrscheinlich einfach eine unglückliche zeitliche Konstellation. Das Ganze war schon am Limit und dann habe ich da nochmal meine Finger zugegeben und dann sind einige Prozesse hochgegangen. Ich könnte mir vorstellen, wirklich, dass der Schleimbeutel durch die Aktivierung des Immunsystems warm geworden ist und mit der Bandscheibe. Tja, keine Ahnung, da war ich unmittelbar in dem Gebiet eigentlich nicht, aber vielleicht habe ich durch die Veränderung der faszialen Züge ihm die letzten kompensatorischen Stützen so ein bisschen genommen und dann kam das voll zum Tragen. Ich kann es nicht wirklich sagen, auf jeden Fall sind wir jetzt im Guten auseinander und ich bin happy, dass das alles jetzt wieder in die richtigen Bahnen läuft. Das kann auch mal passieren, wenn man zum Osteopathen geht.
Ja.
Triggerwarnung Ende übrigens. Ich wollte vorher noch Triggerwarnung sagen. Wahrscheinlich habe ich jetzt total viele Menschen damit verstört, aber sowas kann mal passieren. Beste Grüße. Der Gute hört auch unseren Podcast und sagte, mit der Story will ich es in den Podcast schaffen und das ist hiermit eingelöst.
Ja, Glückwunsch. Du hast es geschafft. Ja, genau. Ja, ein paar Gedanken dazu. Also natürlich kommt sowas vor und ich habe das ja auch öfter gesagt, dass es wichtig ist, über solche Themen zu sprechen. Ne? Ob es jetzt ein Fehler war oder so, kann man wirklich nicht sagen. Ne? Also ich erinnere mich auch an einen Fall in der Uniklinik früher, in der Physiotherapie noch, wo ein Patient, ein 16-jähriges Kind oder ein 16-jähriger Jugendlicher, während der physiotherapeutischen Behandlung verstorben war. Ne? Also auch mit ganz vielen Vorerkrankungen und so weiter, Herzproblemen und der ist mir bei der Physiotherapie im Bett zusammengeklappt und da verstorben. Natürlich eine Riesentragödie für die Eltern, für die Schülerinnen damals, für die Lehrkräfte und so weiter. Das sind aber Fälle, die passieren. Also da wurde das mehrfach untersucht und abgeklärt und so weiter, wurde gesagt, ja okay, das sind halt leider die Sachen, wo man mit rechnen muss, wenn es um Krankheitsbilder geht, um kranke Menschen und so weiter, ne? Und auch nicht immer nachvollziehbar ist, was da jetzt das Problem war oder so, ne? Haben viele Leute gesagt, vermutlich wäre der 16-Jährige dann beim Aufstehen, beim Duschen, beim Frühstück umgeklappt oder so, ne? Und so ist halt auch die Frage, ne? Wie, wenn man weiß, da ist schon was an der Bandscheibe und so, es ist ja allerseits bekannt, dass Bandscheibenvorfall Probleme machen kann, aber überhaupt nicht muss, kann völlig asymptomatisch sein und was da halt so alles reinspielt, ne? Und mein Gedanke dazu wäre halt so vielleicht Kompensationsmechanismen in Gang gebracht, ne? Und wie auch immer, ne? So Immunsystem, fasziale Stabilität der Schulter, die da ja auf jeden Fall gegeben ist, so der Trapezius, auch wenn der sehr oberflächlich ist, hat er auch Verbindungen in die Tiefe, zur Wirbelsäule und so weiter. Alles denkbar, ne? Und halt die CrossFit-Jungs und Mädels, ich bin ja auf ein paar Events zur Betreuung gewesen, in Budapest einmal, in PAX und in Berlin auch zweimal. Die Jungs und Mädels, die geben es sich ja wirklich, ne? Das muss man ja einfach sagen. Ich kann auch verstehen, warum das so geil ist und so. Das ist ja auch cool anzugucken und macht ja auch Spaß und ist ja auch so, ja, Feeling, Gruppenzusammenhalt und so. Und es geht halt immer ums Maximum geben, ne? Also so viele Wiederholungen wie möglich auf Zeit oder so viele Gewichte wie möglich und so. Und dann oft ja auch nicht so richtig mit den Regenerationszeiten zwischendurch, ne? Obwohl die echt oft sehr gebildet sind und auch viel investieren in die Rehabilitation oder in die Regeneration und sich selber massieren lassen, zum Osteopathen, zum Physio gehen und so weiter. Ne? Trotzdem ist dieses immer max out, ist halt schon belastend. Ne? Ich kenne da wirklich einige, die dann so gerade mal in den 40ern waren und sich den Rücken zersägt haben. Also wirklich Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Knie echt anhaltend geschrottet haben. Das war halt wirklich, selbst die Chirurgen gesagt haben, ja, dass den Rücken kannst du nur noch aufmachen und als Scheißhaus benutzen.
Okay.
Und ja, deswegen cooler Sport, richtig coole Geschichte. Ich verfolge das auch noch so ein bisschen, aber dieses immer auf Maximum ist auch eine Frage, wie lange du das durchziehen kannst, ne?
Okay, ja. Ja, der Hintergrund, das finde ich ein bisschen spooky und das finden die Crossfitter, mit denen ich zu tun habe, auch ein bisschen spooky. Es ist ja eigentlich ein Trainingsdrill von den amerikanischen Soldaten, den Marines. Mhm. Also es ist so wirklich ein Workout
für die
härtesten der Harten. Und das geht komplett über sämtliche Trainingslehrsachen hinweg, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Also ich habe mich da mit ein, zwei Frauen auch unterhalten, die mir schon auch mithalten, ja, so Thema Beckenboden existiert im CrossFit nicht. Ne? Da wird immer drüber hinweggegangen. Tausendmal Seilchen springen, hüpfen, auf Kisten springen und so. Du musst halt selber zusehen, dass du deinen Beckenboden irgendwie stabilisiert bekommst, beziehungsweise irgendwie so eine Wäsche trägst, dass du das auffangen kannst, was der Beckenboden nicht halten kann, sagen wir es mal so. Und da gibt es definitiv mit Sicherheit noch ein paar Schrauben, an denen gedreht werden müssten. Plus, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist manchmal die Ideologie beim CrossFit dahinter. Ich habe gehört, da gibt es dann so wirklich vorgefertigte Trainingsworkouts, die dann nach gefallenen Soldaten benannt werden, so irgendwie Ryan, wir machen heute James Ryan, das sind 100 Burpees und 70 Push-Ups oder weiß der Kuckuck was, ob das A dem gefallenen Soldaten wirklich ehrt, dass man jetzt für ihn Burpees macht, das weiß ich nicht, und B, so dieser ganze Militärdrill dahinter, muss man mal ein bisschen von rechts und von links drauf schauen, aber naja, alles in allem macht es mir immer viel Spaß und die Leute sind sehr körperbewusst und mit denen, also sind alles auch keine Kinder von Traurigkeit, die stehen auch da drauf, relativ hart behandelt zu werden, habe ich so den Eindruck gemacht und das macht mir natürlich
absolut
auch Spaß. Nur halt bei diesem einen guten Mann, da war der Rücken dann schon ein bisschen vorbelastet. Ja, das dazu. Klaas, wir sollten so langsam in unsere heutige Thematik einsteigen. Also wir haben jetzt ja schon viele Themen abgehandelt, aber wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und zwar sind uns Fragen gestellt worden oder werden uns ja immer wieder gestellt. Und hin und wieder ploppt das Thema Frozen Shoulder auf. Eine Symptomatik, die für Menschen, die im Therapiewesen sind, geläufig ist, für Menschen, die uns zuhören, die wir jetzt noch nicht verloren haben mit unserem fachterminologischen Gequatsche. Es ist eine Schulterproblematik orthopädischer Natur. Das heißt, es gibt Schmerzen und die Schulter bewegt sich nicht gut. Ich drösel das jetzt gleich noch einmal medizinisch auf. Und interessant, ich habe im Vorfeld zur Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal gefragt, ja, wir Osteopathen nehmen ja immer für uns ein, dass wir so ganzheitlich darauf betrachten und dass es uns eigentlich egal ist, wie welche Krankheitsbilder funktionieren, weil wir ja in sämtlichen Bereichen einfach Dinge aufspüren und die lösen und dann wird der Körper schon machen. Aber sowohl du als auch ich, wir gehen schon auch gerne mal in die Verständlichkeit verschiedener Krankheitsbilder rein. Je mehr du diese Krankheitsbilder verstehst, desto mehr verstehst du auch Zusammenhänge, Wirkmechanismen und kannst darüber dann vielleicht noch effektiver rangehen. Also es ist nicht dann immer nur, wir betrachten den ganzen Menschen, sondern wir betrachten in diesem Fall auch mal spezifisch die Krankheit und versuchen zu verstehen, was passiert da, um dann einen Rückschluss drauf zu ziehen, was könnte im menschlichen Körper sonst noch passieren oder was könnten wir dazu beitragen, dass wir dieses Krankheitsbild eliminieren können. So. Frozen Shoulder ist die Überschrift, hat einige Synonyme das Ganze, nennt sich auch Capsulitis adhesiva, fibröse Schultersteife, adhesives Subacromialsyndrom oder eine adhesive Form der Periarthropathia humeroscapularis. Das ist ein sehr unspezifischer Begriff für irgendwie gibt es Probleme im Schulterbereich. Und das wirst du mit Sicherheit bestätigen können. Es betrifft mehr Frauen als Männer.
Ja.
Und ja. Die Frauen sind meistens so zwischen 40 und 60 Jahre alt. Und
genau.
Hat, ich habe nachgesehen, eine Inzidenz von 3-5% in der Bevölkerung, was ja durchaus eine beträchtliche Zahl ist.
Ja.
Und jede vierte Person, die an einer Frozen Shoulder erkrankt, bekommt das Ganze dann irgendwann auch nochmal auf der anderen Seite. Das habe ich auch schon mehrmals gehört.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich habe, ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Person, auch weiblich, zwischen 40 und 60, das Ganze viermal durchmachen durfte.
Ja, ja, ja. Auf einer Seite oder also, zweimal rechts, zweimal links?
Zweimal rechts, zweimal links, ja, genau. Also sie war damals beim zweiten Intervall der, sage ich jetzt mal, rechten Schulter und sagte dann, ja, also ich merke jetzt, wie die linke Schulter auch langsam anfängt. Ne? Die rechte hatten wir dann schon wieder so ein bisschen in die Gänge gekriegt. Und sie sagte, ja, also ich habe jetzt ja schon Erfahrung, wie sich das anfühlt und ich glaube, die linke legt jetzt auch gerade los. Ja, interessanterweise hatte sie nicht so diese Risikofaktoren, die man ja auch kennt. Also es gibt diverse Sachen. Es ist, man muss halt einfach sagen, es ist nur sehr schlecht verstanden bisher, das Krankheitsbild. Ne? Man kann das so anhand der Symptomatik einordnen. Es gibt ja auch nicht umsonst so viele Synonyme dafür, aber eine der Risikofaktoren ist halt eben das Alter, das Geschlecht und was dann auch noch damit reinzählt, unter anderem halt Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das sind so schon seit längerer Zeit bekannte Risikofaktoren dafür. Und das passte alles nicht zu ihr. Nichtsdestotrotz war sie davon schwer gebeutelt.
Genau. Rheumatische Erkrankungen spielen, sind auch prädisponierend oder repetitive Mikrotraumen, das finde ich ganz interessant. Ist die Frage, was sind repetitive Mikrotraumen und was reicht dafür, dass man das als Risikofaktor für eine Person bezeichnen kann, ist vielleicht zum Beispiel Volleyball spielen oder Handball spielen und die Belastung dadurch schon so ein Faktor, dass die Schulter irgendwann so beleidigt ist, dass man in die Richtung geht oder eben nicht oder musst du drauf fallen oder musst du immer eine schwere Tasche tragen oder ich weiß nicht, dein Ehemann, deine Ehefrau den ganzen Tag auf Schultern tragen, damit das als Trauma berechnet werden kann. Also es gibt einige Risikofaktoren, die diskutiert wird, aber man hört ja schon bei den breit gefächerten Risikofaktoren, das deckt so ziemlich, also 70-80% aller Krankheitsbilder ab, so mit Rheuma, Herz-Kreislauf, Diabetes, Operation, Mikrotraum. Also von allem etwas am Ende des Tages ist man sich nicht so richtig sicher. Die meisten Fälle sind auch ohne direkten Einfluss, also primär idiopathisch, sagen wir dazu. Das heißt, so richtig weiß man es nicht, wo es herkommt. Es kommt dann irgendwann aus heiterem Himmel, ohne dass es einen unmittelbaren Auslöser gab. Es gibt aber auch den Fall, das nennt man dann die sekundäre Version, nach einem schweren Trauma, nach einem operativen Eingriff, wo das Ganze dann reaktiv sich verfestigt.
Ja.
Und ja.
Habe ich auch schon mehrfach gesehen, muss ich sagen. Also das kam mir schon öfter in der Praxis vor, dass es halt postoperativ nach einer Impingement-OP, nach einer Fraktur, Humerus Kapitalfraktur, also Oberarmfraktur, das habe ich schon des Öfteren gesehen. Also ich würde sagen, so bestimmt ein Viertel der Fälle, die bisher bei mir waren. Also in den Studien wird das ein bisschen niedriger gerankt, so dass es halt mehr idiopathisch und weniger postoperativ ist. Aber zumindest das, was ich gesehen habe, ist das auf jeden Fall nicht so selten.
Ja. So, und jetzt heißt das Ding ja Frozen Shoulder. Das ist ja ein relativ funky Name für ein Krankheitsbild. Das hat aber pathomechanische Hintergründe, warum man das Ganze so nennt. Und es gibt verschiedene Stadien, in die man dieses Krankheitsbild einteilen kann. Ganz kurzer Abriss und Überblick darüber. Klassischerweise werden 3 Stadien beschrieben. Ich habe jetzt in der Literatur auch 4 Stadien beschrieben bekommen. Das Ganze wird so ein bisschen zeitlich eingeteilt. In den ersten 3 Monaten ist es meistens so, dass die betroffene Schulterseite so ein bisschen von der Beweglichkeit her eingeschränkt ist und auch wehtut und gerade auch vor allem nachts wehtut. Das ist durchaus charakteristisch. Aber meistens ist der Leidensdruck noch relativ gering. So, und dann in der nächsten Phase im Stadium 2, das nennen wir dann die Freezing-Phase. Das heißt, da beginnt dann wirklich die Kapsel und die Strukturen rund um die Schulter immobil zu werden und immer weniger beweglich zu werden. Und das hat die Medizin als Freezing, also als Festwerden beschrieben. Das sind 3 bis 9 Monate und die Schmerzen werden meistens sehr doll und sehr stark und die Beweglichkeitseinschränkung nimmt zu und dann wackeln die Leute meistens los in Richtung Orthopädie oder Physiotherapie oder Osteopathie und sagen, hilf mir. Und inwieweit wir da darauf Einfluss nehmen können, da sprechen wir gleich drüber. Nächstes Stadium ist dann das 3. Stadium, das sind die Frozen Shoulder ausgeprägt. Das ganze Ding ist dann eingefroren, das heißt die Bewegungseinschränkung in der Armhebung, in der Flexion, in der Armabduktion, also in der seitlichen Anhebung und in der Drehbewegung in der Außenrotation. Das sind die klassisch eingeschränkten Bewegungsfähigkeiten. Das geht dann wirklich so, dass der Oberarm oder der Ellbogen nicht auf die Höhe der eigenen Schulter hochgenommen werden kann. Charakteristisch ist aber auch, dass der Schmerz deutlich abnimmt in diesem Zustand. Da weiß man dann eigentlich, jetzt ist das Ganze festgefroren und auf einem relativ stabilen Plateau. Und dann gibt es die letzte Phase, das ist die Tawning-Phase, die Tau-Phase sozusagen. Dann nimmt es dann langsam mit der Beweglichkeit wieder zu und der Schmerz bleibt auf relativ moderatem Niveau. Und es gibt Menschen, die dann so nach 15 bis 24 Monaten, also alles nur Durchschnittswerte, aber es gibt Menschen, die dann komplett auftauen und beschwerdefrei sind, als ob sie nie was hätten. Bei dieser Frozen Shoulder gibt es aber auch häufig Leute, da bin ich über diesen Begriff Restitutio ad integrum gestoßen, das heißt das Abheilen ohne Schäden. Da gibt es auch viele, die immer noch so eine leichte Restriktion in der Beweglichkeit zurückbehalten, mit der sich dann arrangieren oder durch kompensatorische Bewegungen sich das Leben so gestalten, dass sie klarkommen einfach oder aber durch therapeutische Maßnahmen vielleicht auch noch verbessert werden in ihrer Fähigkeit. Das ist so der klassische Verlauf dieser Frozen Shoulder. Und interessanterweise, wenn das an der einen Seite dann zurückgeht, dann kann es manchmal wie abgesprochen auf der anderen Seite losgehen und die Leute rollen die Augen und sagen, jetzt habe ich den ganzen Mist auf der anderen Seite
jetzt
auch nochmal.
Nochmal 6 Monate bis 2 Jahre ungefähr. Ne?
Ganz kurz noch eine Sache, dann kannst du gerne nochmal übernehmen. Was ich noch spannend fand, ist, dass das Ligamentum coracohumerale eine große Rolle spielt. Und zwar gibt es ein Band, was an der Vorderseite des Oberarmkopfes entlang zieht. Also das Coracoid ist ein knöcherner Dornfortsatz, der quasi durch die Achsel nach vorne zieht und von da aus gibt es ein Band zum Oberarm und das verdickt und verhärtet und kalzifiziert so ein bisschen vom Oberarm beginnt und dann in Richtung der Schulter zunehmend sich entwickeln. Und wenn man die Leute fragt, wo sind denn ihre Schmerzen, greifen die auch gerne vorne mal in den vorderen Schulterbereich. Also einfach mal zu wissen, dieses Band ist groß beteiligt. Und was sonst auch auffällig ist, ist, dass der Rezessus axillaris verdickt ist. Und das ist auch die größte Gefahr, dass der im Laufe des Krankheitsbilds aneinander verwächst und verklebt. Und da gibt Klaas euch jetzt mal einen kurzen Überblick, was denn der Rezessus axillaris so für so einen Hintergrund hat. Warum haben wir den? Und was ist die große Gefahr, wenn wir mit dem Arm nicht hochgehen? Habe ich ja gerade schon beantwortet. Und was macht man da normalerweise gegen in der Chirurgie? Weißt du das?
Schon eine Spezialfrage, damit versuchst du mich jetzt
wollte ich gar nicht, sorry. Ich kann das selber auch beantworten.
Nee, also ich sag mal so, was ich aus meinem Wissen weiß, der Rezessus axillaris ist halt ein Fortsatz der Schleimhautfalten, der Gelenkkapsel, der inneren Gelenkkapsel, der halt in die Achsel runterwächst, also zwischen dem Schulterblatt und dem Oberarmkopf. Der ist wichtig, also unter anderem fungiert er als Reservoir für den Bewegungsspielraum. Genau. Wenn wir den Arm ganz nach oben bewegen, dann muss sowas, wir haben so einen Rezessus auch beim Knie, ne? Also ein Gelenk, was sehr großes Bewegungsareal möglich machen muss, braucht halt oft diese Rezessi oder Rezessus und den haben wir dort auch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der halt eben auch verknuddelt und verklebt und zusammenbappt bei eben dieser Frozen Shoulder. Und wenn der über einen langen Zeitraum überhaupt nicht über 90 Grad Beugung oder Abduktion bewegbar gemacht worden ist, dann ist es halt auch wirklich limitiert, ne? Und dann gibt es ja auch eben chirurgische Maßnahmen, dabei zu gehen. Ja.
Genau, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Also wir haben in der Schulter, das ist das Gelenk mit der größtmöglichen Beweglichkeit, wenn ich mich nicht irre, was wir haben. Der Vorteil ist durch diese Flexibilität, dass wir überall hinkommen. Der Nachteil ist, dass wir verschiedene Mechanismen brauchen, damit wir überhaupt so flexibel sein können. Und die Gelenkskapsel, die normalerweise relativ starr ist und beide Gelenkspartner zusammenhält, hat halt anatomisch wie so eine Ziehharmonika-Falte in dieser Kapsel, die sich dann löst, wenn wir den Arm seitlich hochnehmen, so dass wir in der Kapsel so viel Spiel haben, dass der Oberarm dann wirklich nach oben gehen kann. Das Problem ist, wenn diese Ziehharmonika-Falte nicht regelmäßig bewegt wird und nicht regelmäßig auseinandergezogen wird, dann fängt der Körper an, diese Falte zusammen zu organisieren, da zu verkleben, umzubauen und dergleichen. Und viele Hörerinnen und Hörer da draußen haben bestimmt schon mal operierte Menschen nach Schulter- oder Arm-OP gesehen, die wie so einen Schlafsack unter dem Arm hatten und der Arm wurde so im 90-Grad-Winkel angewinkelt. Und das macht man, damit man permanent diesen gefalteten Rezessus auseinanderhält, damit der im Zuge des Heilungsprozesses eines Traumas, sagen wir es mal, oder einer Operation nicht verklebt, weil das kriegt man meistens nur wieder chirurgisch auseinander oder aber durch eine sogenannte Narkosemobilisation, was auch als Therapiemöglichkeit für die Frozen Shoulder angegeben wird. Das heißt, die Leute werden lahmgelegt, damit sie keine Schmerzen empfinden und dann wird der Oberarm vom Chirurg mobilisiert, das heißt in alle Richtungen gerissen, auseinandergezerrt, damit das Gewebe drumherum wieder frei ist. Und dann werden die Leute auch sofort mit Schmerzpumpen versorgt, weil wenn die aus der Narkose wieder rauskommen, tut ihnen das wahnsinnig weh.
Muss fürchterlich wehtun, ja.
Und die Rezidivrate ist leider sehr hoch, das heißt, dass es sich wieder zusammenzieht und zusammenwächst. Und es wäre ja schön, wenn wir Osteopathen da eine Möglichkeit haben, da vorher drauf einzugehen. Und ein letztes, dann halte ich erstmal auch nochmal meine Klappe, was ich noch ganz spannend fand, es kann im Zuge dieser Freezing-Phase eine Verwachsung oder Verklebung des Fettgewebes im ventralen Oberarmknochen, das heißt in dem Dreieck rund um diesen Dornfortsatz, Dornfortsatz ist das falsche Wort, dieses Fortsatzes.
Rabenschnabelfortsatz.
Genau, Rabenschnabelfortsatz, diesem Coracoid, dem Ligamentum coraco-humerale, was ich gerade schon genannt hat, und der Gelenkskapsel. Das bildet organisatorisch so ein Dreieck und das kann auch verkleben und verpappen. Und wenn dem dann endgültig so ist, ist es manchmal auch nachhaltig fest und nur noch schlecht konservativ zu mobilisieren. So, Klaas, was hast du für Erfahrungen mit der Frozen Shoulder gemacht? Ich halte jetzt mal die Klappe und trinke mal einen Schluck.
Genau, die Frage war ja so, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe aktuell auch zwei Fälle, die immer mal wieder zur Behandlung erscheinen. Der eine Fall, muss man sagen, ist absolut klassisch. Also bereits ein Jahr in der Mache, also seit einem Jahr bestehen diese Beschwerden und passt alles in den Bereich hinein, den du eben beschrieben hast. Also die Phase ist jetzt aktuell, Schmerz abklingt und das, was übrig bleibt, ist halt die starke Bewegungseinschränkung. Habe ich jetzt in dem Zeitraum, ich würde jetzt mal sagen, 3-4 Mal behandelt, vielleicht etwas öfter. Und ich muss sagen, ja, meine Behandlung, meine 2 Cent, die ich da zugeben konnte, war leider doch recht limitiert. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da in dem Fall wirklich gut helfen konnte. Parallel auch noch in Physiotherapie gewesen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die parallel auch noch Corticoid-Injektionen bekommen hat, also Cortisol noch gespritzt bekommen hat. Da gehe ich später nochmal darauf ein, wie die Studienlage zu den verschiedenen Behandlungsverfahren ist. Ja, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen das, was mich auch ein bisschen frustriert oder auf jeden Fall in meiner Anfangsphase. Ich erinnere mich noch, als ich früh losgelegt habe mit osteopathischen Techniken, vor allen Dingen auch mit FDM-Techniken und da dann mein erster Fall einer Frozen Shoulder, den ich so wirklich vor der Nase hatte, der so diagnostiziert war und der auch in das Krankheitsbild passte, der auf einmal zack besser geworden war, also wo ich richtig viel machen konnte, ne, intensive Faszienbehandlung, auch intensiv mobilisiert, ne, also ohne Narkose den Arm so richtig nach oben gebogen, nach unten, nach rechts, nach links, mit Außenrotation, mit Innenrotation, hinter den Rücken und so weiter. Patient war voll im Boot, sagte, ja, top und so. Und der Fall war echt schnell besser geworden. Also passte da nicht ins Schema, ne? Dann habe ich gedacht, okay, wer hat hier Frozen Shoulder, ne? Wer sagt, das dauert ein Jahr oder das dauert ein Jahr, ne?
Hier, komm. Der Gehirnpapst Klaas ist jetzt auch Frozen Shoulder Papst, der.
Ja, genau, ja. Und dann hatte ich noch irgendwann später einen Fall, da dachte ich, okay, ich habe jetzt hier die Strategie gefunden, wie man das so macht und so. Nächster Fall, Frozen Shoulder. Ja, ich glaube, damals 4-5 Behandlungen gemacht und nichts passiert. Wortwörtlich wirklich nichts. So, ne? Keine starke Verbesserung, aber ich habe mir richtig die Finger dran verbogen. Patientin war das damals, hat das mitgemacht, aber puh, ne? Geld investiert, Zeit investiert, war schmerzhaft auch zum Teil die Behandlung. Nichts gebracht. Ne? Und dann habe ich einmal gedacht, okay, gut, wir sprechen die Strategie jetzt ab und so. Und dann, weiß ich noch, hatte ich die Galle behandelt und Strain, Counter-Strain gemacht. Ich hatte also ein paar Tenderpoints gefunden, anterior und posterior. Und es war mehr oder weniger erledigt nach diesen zwei Techniken. Also okay. Da wirklich sehr schnelle Restitution, wie man so sagen würde. Da dachte ich, ah, okay, was Neues dazu gelernt. Trotzdem bleibe ich der Frozen Shoulder Pups. Und dann kam im Laufe meiner Zeit, also man könnte denken, das ist ein sehr häufiges Krankheitsbild. Also ich sehe immer mal wieder Patienten, wo das perfekt passt. Aber jetzt auch nicht so extrem viele. Also jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich habe jetzt jede Woche Patienten mit sowas. Ne? Und da kamen dann auch wieder Fälle, wo ich auch ja ein bisschen was mein Zinnober dazugeben konnte, wo es aber im Wesentlichen diesen klassischen Verlauf über 6, 12, 18, teilweise 24 Monate genommen hat. Ne? Und da muss man auch sagen, dass Frozen Shoulder könnte man ja vielleicht auch so eher als Syndromkomplex oder Symptomkomplex sehen. Es ist auch immer die Frage, ob das, was wir da sehen, wenn die Symptome passen, von dem Verlauf her oder auch von dem vielleicht Röntgen- oder MRT-Ergebnissen, ob das wirklich so eine adhäsive Kapsulitis ist, ne? Also ob wirklich so diese ganzen Strukturen da vereist, verklebt sind und so, ne? Oder ob es halt einfach nur andere Symptome sind, die aber in dieses Muster passen würden, so, ne? Die man unter Umständen schnell lösen kann, ne? Ja, so ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ich weiß, dass mir einige Kollegen auch widersprechen würden, aber ja, ich sag mal, macht mal ein paar Jahre und dann sprechen wir uns wieder. Yeah. Ne? Was ich halt eben ausdrücken wollte, ist, dass ich halt auch meine Sturm- und Drangphase hatte, wo ich dachte, ich kann alle Probleme lösen. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen diskutiert unter Fachleuten oder auch in der Literatur, ob es wirklich auch ein selbstlimitierendes Krankheitsbild ist. Ne? Also, ob man machen kann, was man möchte. Das Ding braucht seine Zeit so. Ne? Da wird auf jeden Fall viel drüber diskutiert und die Studienlage, könnte man sagen, würde das so ein bisschen unterstützen. Ja. Hast du denn noch jetzt aus deiner osteopathischen Erfahrung, hast du noch so ein, zwei Tipps, wo du gesagt hast, ja, das war damals der Bringer oder das war jetzt die Geschichte, ne? Ich hatte ja so ein bisschen erwähnt, der gute alte Leber-Gallen-Apparat, der ja über diverse hormonelle Achsen, Nervenachsen, myofasziale Verbindung mit der Schulter schon verbunden ist. Der ist wichtig, so sich anzugucken. Ich betone auch immer gerne die sympathische Versorgung, das heißt obere Brustwirbelsäule, TH1 bis 4, plus minus 2 bis 6, sagen manche, plus die dazugehörigen Organe, Kopfbereich wäre noch interessant. Hirnnerven teilweise, Nervus accessorius und so, das kann man alles mit berücksichtigen, sollte man alles mit berücksichtigen, aber ja,
du als in
schweren Fällen, ja, in den schweren Fällen ist das alles ganz nett, aber nicht so richtig der Bringer.
Ja, also es geht mir ähnlich wie dir. Ich hatte eigentlich auch von allen Fällen etwas dabei. Ich hatte die ich in zwei Behandlungen komplett, egal in welcher Phase die waren, wieder hinbekommen habe. Die haben nie wieder ein Problem bekommen. Ich habe die Fälle gehabt, die habe ich quasi die 2 Jahre lang permanent begleitet und gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob ich euch hier wirklich helfen kann. Es kann auch sein, dass es sich einfach von alleine irgendwann regelt. Und sagten dann aber meistens, nee, ich will, dass du mich hier behandelst, fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an und wir bleiben da jetzt am Ball. Und ich hatte mal einen Fall, das war witzig, der hatte nämlich diesen bilateralen Verlauf und wir hatten die eine Seite wirklich innerhalb von ein paar Behandlungen im Griff und dann ist er wieder zum Orthopäden und hat gesagt, ich habe keine Probleme mehr, brauche keine Physiotherapie mehr. Und der Orthopäde dachte, was ist denn da passiert? Krass, habe ich ja noch nie gehört. Und 2 Monate später ging die andere Seite los und da haben wir uns richtig einen abgebrochen. Es hat ewig gedauert und all meine ganzen Magic Skills, die ich da angewandt hatte, haben nicht geholfen. Also es ist manchmal einfach auch persönliches Pech, genetische Disposition, Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und demnach habe ich auch einen bunten Strauß an Erfahrungen diesbezüglich gesammelt. Was mir häufig noch aufgefallen ist, dass meistens Menschen betroffen sind, die, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, die im Büro arbeiten, muss ich wirklich vorsichtig sein, das weiß ich, kann ich jetzt gar nicht mehr so behaupten, aber die eine wahnsinnige Immobilität im Thorax und im Brustkorb haben und ein Test, der immer positiv ist, ist der Epley-Scratch-Test. Das heißt, ein Arm wird von hinten oben hinter dem Kopf zu den Schulterblättern genommen, der andere Arm wird von unten von der anderen Seite in Richtung der Hand von oben gereicht und man versucht, sich mit den Fingern zu berühren. Und das ist bei der eingeschränkten Seite meistens deutlich eingeschränkt. Und wer den Epley-Scratch-Test kennt, weiß, dass das nicht nur ein Schultertest ist, sondern auch ein Test für die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Und da ist es mir ein paar Mal gelungen, durch die Mobilisation des Brustkorbes, der Rippen und somit der Gleitfähigkeit des Schulterblattes auf den Rippen, ein so verstecktes Potenzial an Beweglichkeit rauszuholen, dass quasi die Kapsulitis oder die Bewegungseinschränkung in der Schulter gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat und die Menschen subjektiv gedacht haben, oh super, wird ja besser. Und es ist dann auch nachhaltig gut geblieben und die sind dann wahrscheinlich nach ihren 2 Jahren Entzündungsphase und Steifheitsphase dann auch in dieser Richtung wieder gut geworden. Von daher empfehle ich bei allen möglichen Schulterbeschwerden, sich immer die Rippen, immer die Gleitfähigkeit zwischen Scapula und Thorax anzuschauen. Und mittlerweile, also es gibt da ja so ein paar Positionstechniken, dass man auch ganz gut mal mit den therapeutischen Fingern unter das Schulterblatt greifen kann. Entweder so in Rückenlage durch die Achse in die Tiefe gehen. Da muss man mal vorsichtig sein, dass man das Lymphsystem nicht so antriggert, dass die Leute dann Schleimbeutelentzündungen bekommen. Zwinker, zwinker. Oder ich lege die Person, wenn ich von der medialen, also von der mittigen Seite dran gehen will, in Seitenlage und die betroffene Seite, wenn sie es denn tolerieren können, liegt unten. Und durch diesen Druck des Körpergewichts auf der Schulter klappt das Schulterblatt so ein bisschen vom Thorax weg. Nicht viel, aber ein bisschen und diese paar Zentimeter nutze ich gerne, um dann dazwischen zu greifen. Das finden die Leute am Anfang auch meistens ziemlich unsexy, aber durch ein bisschen fasziale Mobilisation und Bewegung, da wird es dann irgendwann ein bisschen ruhiger und das hat meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach einen erheblich positiven Einfluss auf die Verbesserung der Gleitfähigkeit der Strukturen und somit auch wird so ein bisschen Druck und Last von diesem Schultergelenk genommen. Also alles Mögliche, was wir drumherum beeinflussen können, ja, direkt an den entzündlichen Prozess gehen, um den zu stoppen. Nee, eher nicht. Würde ich auch vorsichtig sein. Was eine Alternative sonst auch immer sein kann, wäre das Behandeln mit FDM, weil die Leute zeigen meistens immer ganz klassische FDM. Bilder ziehen Striche vom Oberarm zum Ellbogen, zeigen punktuell, greifen flächig auf den Delta und man denkt sich immer, ah ja, hier und da und dort und geht dann da dran. Aber meiner Erfahrung nach gehen diese behandelten Distorsion nicht so richtig gut weg. Also da gibt es andere Bereiche, die schlagen deutlich effektiver auf FDM an. Nichtsdestotrotz versuche ich da manchmal auch mein Glück und hin und wieder habe ich dann irgendwie eine Struktur oder eine Distorsion gelöst und schon wieder ein kleines Mosaiksteinchen auf dem Weg zur guten Frozen Shoulder.
Ja, genau. Da ist die Denke oft so, dass man halt diese schmerzhaften Distorsionen erst einmal behandelt während der Session, also meistens diese Triggerbänder, Hernie im Nacken, Zylinder, und dann im Anschluss sofort an diese Brute Force Manöver rangeht, also diese Lösung dieser tektonischen Fixation, ne? Also die Denke, dass halt eben die Gelenkflächen verklebt sind, was sie in dem Fall ja auch sind, und dass ich dann halt so Stück für Stück weiterarbeitet, Schmerzen wegnehmen oder Schmerzen dämpfen, Bewegungsausmaß erweitern und wieder von vorne loslegen, ne? Immer so in dieser Kaskade. Ja,
ganz kurz dazu.
Klappt manchmal gut, ja. Klappt manchmal gut, klappt manchmal nicht so gut.
Das stimmt. Kurz zur tektonischen Fixation. Du bist ein bisschen versierter als ich, was das angeht. Das heißt, eine tektonische Fixation im FDM haben wir nur dann, wenn die Schulter keine Schmerzen bereitet und quasi einfach nur fest ist. Und wir gehen dann in die Mobilisationstechnik. Das heißt, wir können ja eigentlich diese tektonische Mobilisation nur in der Frozen-Phase machen, wenn die Schmerzen nahezu nicht da sind, aber die Bewegungseinschränkung da ist. Wenn ich jetzt mobilisiere und der Patient sagt bei jeder Drehung, au, 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 ist es ja eigentlich nicht im Sinne des FDM, verstehe ich dich da richtig. Plus, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da die ganze Zeit dran rumballert, dann halt das Ganze vom Schmerz noch mehrere Tage nach und du kriegst nächstes Mal die Ohren langgezogen.
Ja, ja. Also ist alles richtig auf eine Art und Weise. Alles richtig, alles ein bisschen falsch, aber ja, nicht wirklich falsch, aber es ist diese Denke um das, um diese tektonische Fixation. Grundsätzlich ist das richtig. Nur Einschränkung, keine Schmerzen. In der Realität sieht es dann aber doch manchmal anders aus. Also da hat man das dann oft auch kombiniert. Wenn es so funktioniert, dann ist das Vorgehen, was ich vorhin beschrieben habe, eigentlich das Ideale. Das heißt, ich würde erstmal diese schmerzhaften Sachen behandeln können. Dann habe ich eine Hemmung oder eine Verbesserung erstmal der Schmerzen, so dass ich an dem Bewegungsausmaß relativ schmerzarm arbeiten kann. So ist die Vorstellung, ne? So wäre das Prozedere. Klappt manchmal auch nicht so gut, ne? Also so ist die Lehrmeinung dazu quasi. Ja, wenn man da so ein bisschen, sag ich mal, mehr einsteigt, dann ist man so ein bisschen weg von dieser kompletten Schmerzfreiheit.
Ja. Okay. Gut.
Ja, noch so ein kurzer Gedanke noch zu diesem Gleitlager zwischen Thorax und dem Schulterblatt. Was ich schon öfter sehe, ist, dass tatsächlich das beinahe hypermobil ist, weil sich die Leute natürlich halt eben die mangelnde Beweglichkeit im eigentlichen Schultergelenk aus dem Schulterblatt holen. Ne? Also dass sie dann halt den Arm eigentlich nur so auf 60 Grad hochkriegen und dann noch halt die Schulter zu den Ohren ziehen, sodass sie dadurch halt eben noch ein paar Grad mehr den Arm nach oben kriegen. Mhm. So, das kann auch manchmal übermobil in dem Bereich sein. Mhm. Ja, naja, ich hatte einmal ein bisschen nach Studien geschaut und es gibt diverse Studien, sehr viele klinische Studien und auch echt viele Reviews dazu, also sehr viele Zusammenfassungen der ganzen Geschehnisse. Und ich habe mir jetzt mal zwei kurz rausgesucht, eine relativ aktuelles von 2020, Comparison of Treatments for Frozen Shoulder von Chalomas et al., ist ein systematisches Review und auch so eine Meta-Analyse. Das heißt, alles, was dazu in dem Thema publiziert worden ist und gewissen Qualitätsstandards erfüllt, wurde zusammengefasst und die Ergebnisse wurden noch einmal durch eine Meta-Analyse gezogen, also zusammengefasst. Nun ja, und long story short, was so am Ende dabei rauskommt, ist, dass mehr oder weniger das einzig effektive Verfahren die Kortikoid-Injektion ist, also tatsächlich mit Cortisol zu behandeln, das zu spritzen. Ja. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass die Verbesserung, die da zutage tritt, nicht unbedingt so richtig langanhaltend ist und auch jetzt zum Beispiel nur auf einer 10er-Skala ein Punkt ist, ne? Also auf dieser Schmerzskala 0 bis 10. Ja, ein Punkt auf einer 10er-Skala ist so ein bisschen die Frage, ne, wie signifikant das ist. Also du kannst das, wie wir schon öfter erwähnt haben, definitiv so rechnen, dass es statistisch signifikant ist. Aber ob es klinisch relevant ist, das ist halt wirklich die Frage, ne? Also kann man drüber diskutieren. Und immer wieder ist halt auch auf jeden Fall Physiotherapie im Vordergrund. Und hier wurde auch nochmal hervorgehoben, dass auch dieses Heimübungsprogramm nicht zu verachten ist. Ne? Also dass es schon wichtig ist, dass du zu Hause simple Übungen machst. Das heißt, simple Bewegungsübungen, simple Dehnungsübungen. Das ist schon einfach wichtig. Ne? Und auch erwähnt wurde, dass es halt wichtig ist, die Leute, sag ich mal, aufzuklären und zu begleiten, dass sie sich halt eben auf einen langen Prozess einzustellen haben. Ja, dass das jetzt nicht, okay, Gott, oh Gott, die Schulter fällt mir gleich ab und so, sondern dass das, ja, es ist bekannt, das ist ein Syndrom, das dauert jetzt etwas länger so. Na, da muss man sich auf jeden Fall drauf stürzen. Mhm. Und eine zweite Studie habe ich nochmal rausgesucht, deswegen, weil es ein Cochrane Review ist und halt explizit auch die manuelle Therapie mit reinnimmt. Also das Review heißt Manual Therapy and Exercise for Adhesive Capsulitis, Klammern Frozen Shoulder von Page et al. 2014. Also etwas älter, aber noch relativ aktuell. Und leider muss man auch da sagen, dass wenn in dem Studiendesign diese manuelle Therapie plus oder ohne Übungsprogramm mit Corticoid-Injektion verglichen wurde, dass die manuelle Therapie plus minus Übungsprogramm leider schlechter abschnitt. Also es scheint zu funktionieren so, das gibt einen kleinen Effekt, der aber nicht wirklich besser als das Placebo ist bei dem Bereich. Trotzdem unter der Cortisol-Injektion. Das muss man so ein bisschen sagen dazu.
Ja, weißt du zufällig, in welcher Phase das Cortisol dann injiziert wird? Ist das dann in der Freezing-Phase, wo dann noch wirklich dieser entzündliche Prozess stattfindet? Oder wird das dann, egal in welcher Phase, auch in dieser gefrorenen Zeit injiziert? Weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nicht so ganz, muss ich sagen, aber auf jeden Fall wurde das halt auch erwähnt, dass das immer mal wieder schwierig ist, die Phasen zu timen, ne? Und dass halt das eine Phase ist und das auch nicht in jeder Studie halt eben auch erwähnt wird, ne? Immer Kritik am Studiendesign, dass man das auf jeden Fall mit einbeziehen sollte. Welche Phase vermuten wir jetzt gerade, wo es ist, ne? Ist es diese Anfangsphase oder ist es diese Freezing-Phase oder die absolute Schmerzphase?
Okay.
Ja.
So.
Ja.
Orthopädie 1, Osteopathie 0.
Ja, kann man so sagen, ja, ja, ja. Und Osteopathie, da habe ich auch nochmal recherchiert, in der Ostlib-Datenbank, also eine Datenbank, die speziell auf uns Osteopathen zugeschnitten ist, da habe ich jetzt einfach nur 6 Artikel gefunden zu dem Thema Adhesive Capsulitis und zum Thema Frozen Shoulder. Da gibt es Überschneidungen, da gibt es jetzt nur 3. Ja, nicht so richtig gute Ergebnisse, also zum Beispiel nur ein Fallbeispiel, wo man im Wesentlichen das, was wir jetzt genannt haben, auch, wo sich das auch widerspiegelt. Na, eine Begleitung über längeren Zeitraum, guckt auf diese Strukturen, guckt auf jene Strukturen, aber wenn das richtig die Schulter am Dampfen ist, mit einer Frozen Shoulder vereist ist, dann ist auch da das, was wir dazu beigeben können, recht limitiert.
Okay.
Ja.
Ja, es gilt eigentlich genau die Waffen anzuwenden als Osteopath, die wir bei allen möglichen anderen Themen auch haben. Man versucht, die Drainagesituation zu optimieren, versucht, das parietale Gewebe rundherum so zu optimieren, dass die Schulter möglichst entlastet wird, entzündungshemmende Prozesse in Gang bringen und ja, den Rest wird der Körper schon machen. Toi, toi, toi.
Ja. Ja. Genau, wobei wir beide auch betont haben, es gab immer mal wieder Fälle, die auf einmal, boom, besser wurden und wo an eine Wunderheilung geglaubt wurde, die Leute, Männer,
ja,
Frauen
also
mit den heilenden Händen.
Ich rolle auch nicht die Augen, es gibt andere Themen, wenn da Leute zu mir kommen, also ein Problem am Sternoklavikulargelenk, da rolle ich die Augen zum Beispiel, weil das hasse ich zu behandeln. Aber Frozen Shoulder, immer her damit. Also ein bisschen was kann man auf jeden Fall optimieren und verbessern. Da mache ich mir jetzt nicht in die Hose.
Ja, das Alright. Ist gut.
Klasik, so viel zu Frozen Shoulder aktuell. Ich glaube, wir gehen mal kurz in die Pause. Wir haben schon wieder ein Stündelein und dann sehen wir uns gleich nochmal mit einem frischen Kaffee.
Did you get any treatments done on the knee or anything? Osteopathy. Osteopathy, what is that? Osteopathy is a medicine, a hands-on medicine, where you have to study for 12 years before you can touch a patient. And they study anatomy, connectivity, all tissues, all bones. And this girl is French, Lucille. And she gets in there and she starts feeling the hamstrings connected to the knee bones, connected to the calf things, connected to the arch of your foot. She just starts allowing your body to heal. So she makes some space with her hands and her mind.
Her mind?
Oh, yeah. You have to be focused. There's a concentration to it. It's not the biggest part, but it's a part. You looking at me?
Okay.
Yeah. Anyway, I had a frozen shoulder. I went to every doctor in the world, nothing.
Oh, really?
3 visits with Lucille.
Die Tasse ist gefüllt, heiß dampfend steht das braune Gesöff vor mir und wir sind nochmal zur zweiten Halbzeit im Knochenjob-Podcast für euch da. Klaas, ich werde heute Abend mal auf eine andere Podcast-Veranstaltung gehen. Es gibt ja scheinbar noch mehrere Podcasts außer uns, habe ich mir zutragen lassen. Und es gibt einen Fußball-Podcast, wie du weißt, bin ich großer Fußballfan und es gibt einen Fußball-Satire-Podcast namens Doppel-6, der die Machenschaften und die Geldgier und dieses ganze Medium-Tam-Tam des Fußballs jahrelang auf die Schippe genommen hat. Und heute Abend ist die letzte Veranstaltung und ich gehe ins Hamburger Grünspan, ein bekanntes Veranstaltungshaus auf der großen Freiheit, auf der Reeperbahn und werde mir eine Podcast-Show ansehen. Die Jungs sind damit schon mal auf Tour gewesen und das ist ja noch so ein feuchter Traum von mir, dass wir beiden dann irgendwann mal mit unserem Knochenjob-Podcast Ähnliches tun und durch die Lande ziehen und unsere Weisheiten in irgendwelchen Städten vortragen. Also wenn ihr uns mal einladen wollt und wir euch da ein paar Sachen vorrappen sollen, dann meldet euch gerne. Ich werde heute mal schon mal ein bisschen üben gehen und mir das angucken, wie die anderen das machen und bin heute Abend beim Doppelsex-Podcast in Grünspan. Hast du schon Pläne fürs Wochenende?
Ja, arbeiten.
Ja, richtig. Einer muss es ja tun von uns beiden.
Ja. Nee, nicht in der Praxis, aber anderweitig. Meistens okay. Im Privaten muss ich, wenn ich mir
in den Rücken... Was in der Praxis passiert, reicht nicht mehr.
Ne? Nee, reicht nicht mehr. Nee, das ist eine von vielen, vielen Baustellen beackern und hoffen, dass, ja. Dass das hinhaut. Ja.
Okay. Ja, wir haben eine Playlist, die Musikantenknochen-Playlist. Und diese Playlist wird immer thematisch befüllt. Und diese Woche ist die Frozen Shoulder das Überthema natürlich. Und Frozen, Ice Cube, wir sind schnell im Rap-Game und ich packe von Ice Cube Check Yourself auf unsere Playlist, ein All-Time-Klassiker. Und das Ganze geht natürlich raus an alle Frozen-Shoulder-Patienten, Check Yourself und geht zum Osteopathen. Und als zweiten Track, ganz anderes Thema von der Band The Hives, Good Samaritan, I'm not a good Samaritan. Ich habe mich in den letzten Wochen von einem Patienten getrennt, der mich jahrelang begleitet hat und großer Fan von meiner Arbeit ist und nahezu wöchentlich Termine bei mir haben wollte. Und ich merkte aber so langsam, dass das Ganze nicht mehr so auf körpertherapeutischer Ebene blieb, sondern mehr zur Gesprächstherapie sich entwickelte, beziehungsweise ich mir viele von seinen persönlichen Problemen und Themen anhören musste und das habe ich jetzt lange ausgehalten und jetzt ging es nicht mehr. Und es gibt so Menschen, die sind Energievampire und von denen muss man sich irgendwann schweren Herzens, ist mir wirklich schwer gefallen, lösen und trennen und es bot sich jetzt an, weil eine OP anstand. Und eine Thematik behoben wurde und das habe ich jetzt zum Anlass genommen und gesagt, wir arbeiten jetzt erstmal nicht mehr zusammen, das geht jetzt erstmal nicht mehr und ja, diesen Bezug, man muss sich auch mal von Dingen lösen können und demnach I'm not a good Samaritan von den Hypes.
Ja, wichtiges Thema tatsächlich auch, sich mit Dauerpatientinnen und Patienten auseinanderzusetzen, ne? Was ob man da, welche Rolle man da spielt, in welche Richtung das gedriftet ist. Ja, gute Geschichte. Wo du das Thema Vampire angesprochen hast, da habe ich meine Entscheidung für die Playlist noch einmal kurz revidiert, weil ich nämlich schon seit längerem was von Vampire Weekend mal reinbringen wollte.
Ja, cool.
Von dem Album Father of the Bride, den Song Harmony Hall ist, glaube ich, der Opener von dem Album. Ist irgendwie so eine ganz mysteriöse Band. Ich hatte mir einen Kumpel mal irgendwie zugeschickt und dann habe ich die in einem Urlaub, den ich hatte, haben wir das ganze Album andauernd gehört und ich wusste irgendwie nicht, was ist das für eine Musik und was machen die, was sind das für Typen und so. Fand ich ziemlich faszinierend, ja. Mhm. Der zweite Song spielt darauf an, dass ich aktuell eine Fotoausstellung in meiner Praxis habe. Interessanterweise von dem Vater unseres Grafikers. Der die Knochenjob-Grafik macht. Und der hat ein paar Fotos aus Marokko, aus Marrakesch gemacht, die in der Praxis hängen. Die wirklich gut ankommen, muss ich sagen. Ich war zuerst Fotos gegenüber skeptisch, dachte, ja, so ein paar Fotos an die Wand hängen kann jeder. Aber wenn die hochwertig sind, wenn die einen coolen Rahmen mit Passepartout haben, echt top. Ja, da hatten wir eine kleine Ausstellungseröffnung, wo wir einmal angestoßen haben. Und bei dem Thema Marokko packe ich einen Song von dem französisch-marokkanischen Rapper Nesbil, Verbal Brulik, rauf. Mit dem
Klar, wer kennt ihn nicht?
Ja, also sein Top-Song war A chaque jour suffit sa peine und an jedem Tag erleidet sie Schmerz. Passt halt auch zum Thema chronischen Schmerz, könnte man sagen.
Ja, also
Nesbil, A chaque jour suffit sa peine.
Okay.
Ja. Das war's dazu.
Gut, da wir schon so weit vorangeschritten sind, pumpen wir jetzt nochmal eine schöne Kette. Und heute geht's mal untenrum los, habe ich mir überlegt. ein Themengebiet, was wir noch so gar nicht angefasst haben, was auch in der Medizin immer lange irgendwie drumherum schlawenzelt wird, aber was genauso ein Teil des Körpers ist. Wir gehen jetzt mal vom Hodenschmerz aus, mein Lieber. Ein viel tabuisiertes Thema. Und du ziehst mir mal eine Kette vom Hoden zur, wir hatten Frozen Shoulder, Hodenschulter, hätte ich gerne was von dir gehört.
Hodenschulter.
Wieso friert die Schulter ein, wenn wir Cojones weh haben?
Okay. Also. Ich hole mal so ein bisschen aus. Wie viel haben wir noch Zeit zum Aufnehmen? Ist ein Thema, was ich.
Kaffee am Start.
Okay. Lass laufen. Gut. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern vielleicht. Also, wichtiges Thema. Und man muss sagen, dass es sehr oft diesen sogenannten idiopathischen Hodenschmerz gibt. Also Hodenschmerz ohne erklärbare Ursache. Ich habe auch aktuell gerade mehrere Gespräche mit dem Urologen geführt, den ich ab und zu mal behandle und so. Und das ist auch immer wieder erhellend gewesen, da diese Fachexpertise eines Facharztes dazu, zu dem Thema zu hören. Grundsätzlich muss man sagen, wenn ihr Männer oder Frauen mit Hoden sein solltet und ihr merkt dort Schmerzen unten oder schwere Gefühle oder ziehen, zack, ab zum Neurologen, wollte ich gerade sagen, Urologen, der euch das durchleuchtet. Man kann nämlich mit geschulten Fingern und auch mit Ultraschall kann man da mehr oder weniger diese ganzen Krankheitsbilder wie Hodentumor, den es bei jungen Männern gibt, oder Zysten, Zählen, Torsionen, gibt es alles, das kann man alles recht gut erkennen und ausschließen. Dann bleiben diese ganzen Leute übrig, die dann zu uns kommen, wenn es gut läuft. Da habe ich nämlich zum allerersten Mal in meiner Laufbahn erlebt, dass tatsächlich ein Urologe einen Patienten wegen idiopathischer Hodenschmerzen und auch einer Schwellung im Nebenhoden, die gesehen wurde, zu mir geschickt hat. Oder zumindest gesagt hat, ja, lass die mir L4, L5 einrenken. Und da wären wir vielleicht schon bei dem, bei der Kette, die man so ziehen könnte. Also, wenn man sich den Hoden plus die ganzen Strukturen einmal vornimmt, wissen wir, Nervus genitofemoralis mit dem Ramus genitalis, also der diese sensible Innervation im Genitalbereich macht, der kommt aus der Lendenwirbelsäule. Wobei ich mir jetzt momentan nicht ganz sicher bin, ob das wirklich L4, L5 oder nicht L3, L4 ist. Auf jeden Fall untere Lendenwirbelsäule. Da kann man schon mal von ausgehen. Dann andere Nummer, ich bin ja immer Fan vom TLÜ, also die sympathische Versorgung für den Hoden kommt aus der oberen Lendenwirbelsäule beziehungsweise unteren Brustwirbelsäule aus diesem Übergangsbereich. Und wenn wir dort eine Störung, Blockade, Dysfunktion haben, dann kann es auch sein, dass da so eine sympathische Überaktivität in dem Bereich ist. Das ist auch eine meiner Game-Changer-Techniken, wenn Leute mit so Hodenschmerz zu mir kommen. Und ich hatte gerade diese Woche jemanden, muss ich auch noch sagen, der genau sowas hatte und wo wir über die Nummer gearbeitet haben. Dann, also ich fange erstmal mit potenziellen Ursachen, mache ich erstmal weiter.
Hat es denn geholfen? Würde mich interessieren.
Ja, bei dem auf jeden Fall. Der war einmal bei meiner Kollegin, die hatte hauptsächlich myofaszial im Beckenbereich, aber auch im Rückenbereich gearbeitet, keine Manipulation gemacht und da kam ich dann ins Spiel. Die habe ich dann gemacht. Im Anschluss hat auch ordentlich gerumst in dem Bereich. Ich habe Sacrum, LWS und TLÜ säuberlich behandelt und hoffe, dass das nochmal eine weitere deutliche Verbesserung gebracht hat, weil bei dem war das schon nach der ersten Behandlung eine ganze Ecke besser. Fand ich sehr interessant. Sacrum hatte ich gesagt, wir haben die vegetative parasympathische Versorgung über S2, S4, das heißt über das Kreuzbein. Auch das Kreuzbein sollte man sich da auf jeden Fall gut angucken. Dann ist es echt interessant, dass ja dieser Samenstrang, also Funiculus spermaticus, der nämlich diese Leitungsbahn, Arterie, Vene, Nerv und so weiter, der die zusammenfasst und in diesem Strang nach unten den Hoden führt, der wird nämlich aus diversen Strukturen der Bauchmuskulatur gebildet, also sowohl die schrägen Bauchmuskeln als auch diesen Transversus, aber auch aus dem Peritoneum, ne? Also mehr oder weniger alles, was wir im Bauch faszial haben, geht runter in den männlichen Genitalbereich. Und das habe ich öfter erlebt. Also ich erinnere mich an Fälle, Leute mit übertriebenem Bauchmuskeltrainingseifer, die hinterher dann mit Hodenschmerz daherkamen. Ja, und da war die Ursache einfach in Verdichtung der Bauchmuskulatur, der Bauchfaszie, so, wo man das auch auslösen konnte, dass teilweise Übergang zwischen schrägen Bauchmuskeln und geradem Bauchmuskel, dass da sich so Triggerpunkte gebildet haben, die dann Aufdruck wirklich diesen Hodenschmerz reproduzieren konnten. Also auch das ist wichtig. Und da wären wir dann auch bei einer sehr einfachen Kette zur Schulter, also Bauchfaszien im weitesten Sinne, hoch zur clavicopectoralen Faszie und dann sind wir schon an der Schulter. Ne? Fasziale Stabilität, unter Umständen vielleicht auch Drainagefunktion über diese pektorale Faszie. Schulter, boom. Den Rest könnte man halt eben über die Wirbelsäule weiter nach oben verfolgen und schon wäre man halt eben in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, die ja bekanntermaßen auch motorisch sensibel, sympathisch die Schulter versorgt. Ja, und auch noch den Psoas müsste man auch noch erwähnen. Ne? Also dieser thorakolumbale Übergangsbereich ist deswegen auch interessant, weil die Hoden ja dort herkommen. Ne? Also sie sind ja ursprünglich dort angelegt und die wandern ja während der Embryonalphase oder wegen der Kinderentwicklungsphase, während der Schwangerschaft ja auch erst nach unten. Und eines der Zeichen, was man bei frühgeborenen Jungen abcheckt, ist, ob die Hoden abgewandert sind, ob die schon im Hodensack sind. So, ne? Das ist eins dieser 10 oder der mehreren Reifezeichen. So. Gibt es auch durchaus, dass die wieder hochrutschen. Oder es gibt auch Leute, die haben die Hoden, die müssen operativ runtergeholt werden, weil die immer noch in dem Bereich da im Becken stecken geblieben sind. Ja? Deswegen das alles angucken, Psoas auch, plus Niere, ne? Weil das halt eben auch mit dem Urogenitaltrakt stark in Verbindung steht. Ja? Und von dort aus könnten wir zum Beispiel über die zentrale Sehne weiter nach oben gelangen, Occiput und über das Occiput Nervus accessorius zum Beispiel, da werden wir wiederum in der Schulter. Was noch?
Du hast schon 25 Ketten gezogen.
Ja. Ey, wie gesagt, ich hatte mich mit dem Thema gerade...
Du bist ja nicht nur Hirn- und Schulterpapst, du bist ja auch ein Hodenspezialist, Klaas. Also hast ja. du noch Platz am Revers überhaupt?
Ja, ich muss sagen, ich hatte mich mit dem Thema in der letzten Zeit immer mal wieder beschäftigt, wegen Patienten, okay. wegen den Gesprächen mit dem Urologen und so. Und es ist auch ein unterrepräsentiertes Thema. Also Gendermedizin ist absolut wichtig, sich spezialisiert auf weibliche Bedürfnisse zu fokussieren, sich aber auch spezialisiert auf männliche Bedürfnisse zu fokussieren. Ne? Es gibt ja Medizin, Physiotherapie, Osteopathie, gibt es immer wieder Gyn-Kurse. Wichtig, super wichtig, super sich zu spezialisieren. Diese Men's Health Nummer kommt aber da auch manchmal zu kurz, muss man sagen. Also nicht überall sind Männer überrepräsentiert, sondern manchmal auch unterrepräsentiert. Und das finde ich super wichtig. Ja. Und da könnte man dann nochmal sagen, okay, wir waren jetzt beim Anfang der Folge beim Gehirn, könnte man wieder sagen, okay, Hypophyse ist nicht nur für den weiblichen Zyklus wichtig, sondern auch für männliche Hormone. Und auch da könnte man sagen, okay, wir haben eine Hypophysen-Dysfunktion, SSB-Dysfunktion, Hypothalamus, diese ganze Hormonkaskade könnte man da halt eben auch in Rücksichtnahme nehmen, weswegen, ja, könnte man vielleicht mit der, ja, Sexualfunktion auch in Verbindung sehen, ne? Aber ich stelle es nach wie vor in Frage, ob wir einen Einfluss auf das Hormonsystem haben. Aber das wäre noch eine Kette SSB, wiederum Öffnungen in der Schädelgrube, Occiput und so, und da wären wir dann wieder Razzifazzi bei der Schulter.
Razzifazzi. Klaas, hervorragend gelöst, wunderbar. Alle Menschen da draußen mit Hodenschmerz, ab nach Stade zum Klasek, der hilft euch da, der zieht euch die Dinger runter, rauf, wie ihr sie haben wollt, macht da ein Punching Bag raus oder verdreht sie, entdreht sie, malt euch sie zu Ostern bunt an, also was ihr braucht.
Ja, nachdem ihr beim Facharzt wart. Selbstverständlich.
Selbstverständlich. In diesem Sinne wünsche ich... Ich weiß nicht, wann kommt diese Folge raus? Kann man frohe Ostern wünschen? Machen wir sowas?
Knapp vor Ostern, ja. Wenn ihr die frisch mal. Hört, dann ist dieses wunderschöne Osterfest, wo ich mich wirklich drauf freue, liegt noch vor euch.
Okay, alles klar. Ich freue mich auf was Leckeres zu essen und ein schönes Ostergetränk und vielleicht irgendwo ein kleines Feuerchen, wo ich mich hindrapiere. Und sonst habe ich mit dem Game nicht so viel am Hut. Ich wünsche von meiner Seite alles Gute und dir, Klaas, frohes Eiersuchen.
Bis zur nächsten Knochenjob-Episode.